Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Tobi und nach dem Ende der Race at Home Challenge der Formel E haben wir uns heute zusammengefunden, um natürlich über Simracing zu quatschen, aber auch über das, was in den letzten Tagen der Formel E so passiert ist. Die größte Nachricht der letzten Woche für mich ganz persönlich war, Tobi hat sich eine neue Anschaffung gemacht. Sag mal hallo, Tobi.
Hallo, Tobi.
Man hört's, oder? Man hört's, der Tobi hat ein neues Mikrofon. Wie geht's dir? Und mit dem neuen Mikrofon?
Mir geht's prima und mit dem neuen Mikrofon ist es aktuell noch ein wenig ungewohnt, aber ich denke, das wird oder über kurz oder lang keine große Beeinträchtigung mehr sein.
Jetzt so richtig.
Ich hoffe, man hört's aber auch, dass es doch jetzt ein wenig besser klingt als vorher.
Also ich höre es auf jeden Fall. Wir zwei sind heute allerdings nicht alleine, denn wir haben gedacht, wenn wir schon über das virtuelle Autorennenfahren sprechen, dann brauchen wir auch einen virtuellen Autorennfahrer. Deswegen sind nicht nur die zwei Tobis heute dabei, sondern auch Race at Home Challenge Teilnehmer Ben Hitz. Hallöchen, Ben.
Guten Abend.
Wie geht es dir?
Oder Mittag. Mir geht's gut und euch?
Ja, also Tobi geht's gut. Mir geht's auch ganz gut, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ja, mir geht's gut. es war jetzt, also ich fühle mich nicht so, wir nehmen ja wie immer am Sonntag auf. Ich fühle mich ehrlich gesagt nicht wie Sonntag. Heute war so ein Montagssonntag. Genauso viel gemacht, wie man sonst an einem Montag macht. Ja, könnte schöner also gewesen sein.
Also nix.
Du, nur weil ich studiere, heißt es nicht, dass ich nichts mach.
Okay. Was machst du morgen?
Studieren. Also jedenfalls nicht mehr über die Race at Home Challenge schreiben. Die ist ja jetzt zu Ende. Hat uns in den letzten Wochen viel beschäftigt. Das war diese Sim-Racing-Meisterschaft, ne? 8 Rennen, jetzt das letzte Wochenende mit einem Doubleheader in New York und in Berlin. Das Ganze auf R-Faktor 2, also schon eher so ausgelegt, dass es eine Rennsimulation ist und weniger so ein Arcade-mäßiges Spiel. Und dabei, als wäre das noch nicht genug, hat die Formel E auch noch Spenden für UNICEF gesammelt, um Kinder in der Corona-Krise zu unterstützen. Jetzt ist die ganze Chose schon wieder vorbei und ich frage mal unseren Simracer, wie hat's dir gefallen?
Ja, mir persönlich hat das alles sehr gut gefallen. Ist super, super Serie, es war sehr gut organisiert, die Rennen haben Spaß gemacht und wir konnten Geld für UNICEF sammeln, was natürlich dann dazu noch sehr wichtig ist zu sagen, meiner Meinung nach. Aber es war sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht, alles.
Racing mit einem guten Zweck ist immer gut. Immer sehr, sehr gut. Wir werden gleich auf jeden Fall über die Simracer reden müssen. Die große Schlagzeile hat sich heute aber Stoffel van Dorn geholt, nicht wahr, Tobi? Der ist nämlich E-Sports-Champion der Formel E, könnte man sagen.
Ja, das, was sich im Endeffekt von am Anfang schon gezeigt hat, dass Stoffel van Dorn vom Tempo her richtig gut dabei ist, hatte dann in den ersten beiden Rennen ja ein bisschen Pech, bisschen Unvermögen, ist, glaube ich, zweimal Fünfter geworden. Aber dann ja kam der große Schritt nach vorne und immer ein Siegkandidat gewesen und ich denke mal, hat am Ende dann auch verdient jetzt den Titel geholt.
Die anderen, die immer stark dabei waren Oliver Rowland zuletzt, Pascal Wehrlein besonders zuletzt und Max Günther, der aber nur am Anfang. Was glaubst du, Tobi, war da los bei dem? Irgendwann gehörte er nicht mehr zu den Top-Kandidaten, oder? Klingt so gemein.
Ja, den Eindruck hatte man wenig. Wie gesagt, gerade beim Testrennen, das vor der Saison gefahren wurde in Monaco, da fuhr er im Endeffekt ja allen um die Ohren. dass man gedacht hat, ja, das wird wahrscheinlich ein Durchmarsch. Dann war er bei den ersten beiden Läufen, war er nicht der Schnellste, aber konnte halt von den Fehlern von Stoffel van Dorn profitieren und jeweils den Sieg abstauben. Dann, naja, kam ein bisschen Pech dazu. Er selber hat auch den einen oder anderen Fahrfehler gemacht und ja, er hat nicht mehr ganz so gute Ergebnisse abgeliefert. Ja, und heute wieder Dritter geworden, wieder auf dem Podium gestanden. Aber im Endeffekt, die beiden Rennen, in denen er ohne Punkte geblieben ist, haben dann den Ausschlag dafür gegeben, dass er dann mit der Meisterschaftsvergabe nicht mehr viel zu tun hatte.
Bis zuletzt hatte in der Meisterschaft Pascal Wehrlein was zu tun. Und dem ist ja heute die Meisterschaft wirklich geraubt worden, um es vielleicht mal ganz eckig und kantig zu sagen. Das vorletzte Race-at-Home-Rennen noch gewonnen für Mahindra, zusammen mit Lukas Müller. Ne, hier Mahindra-Doppelsieg, Müller dann natürlich im Challenger-Feld und Wehrlein dann die Meisterschaftsführung übernommen, kurz vorm letzten Rennen. Und dann heute so eine richtige Kettenreaktion. Ne? Einmal das Akkordeon zusammengestaucht. Die Wehrlein-Fans sind, glaube ich, nicht amused darüber, was da passiert ist. Wie sah das für dich aus, Ben? Ich weiß nicht, hast du die Wiederholung gesehen von dem Unfall? War das so ein Rennunfall?
Ich habe nur gehört, dass er gedreht wurde. Ja. Das habe ich leider noch nicht gesehen, das Rennen. Noch gar keine Zeit gehabt, jetzt halt nach dem Rennen irgendwie was da nachzuschauen. Ich habe nicht mal mein eigenes Rennen gesehen.
Ist ja auch ein bisschen unfair. Wir sind jetzt 2 Stunden, nachdem der Bender sein Rennen beendet hat und wollen jetzt hier schon ein Fazit zur Saison hören. Auch blöd. also es sah so aus, dann erzähle ich es aus der Fernsehperspektive, als hätte Mortara vielleicht so am Ende dieser berühmten und gleichermaßen berüchtigten Schneckenkurve 1 vielleicht ein bisschen später gebremst. Der ist ja auch schon am Start richtig reingepflügt. Da hatte ich auch schon kurz Bedenken, dass er da vielleicht jemanden abräumen könnte. Und dann eventuell ein bisschen zu spät gebremst, aber halt auch nicht so bewusst zu spät gebremst, sondern mehr so 3 Meter zu spät auf den Stempel, den Bremsstempel getreten. Und dann ist der halt in Buemi reingerutscht und Buemi hat nochmal Schwung aufgenommen und ist nochmal in Van Dorn reingerutscht und Van Dorn ist schließlich in Wehrlein reingerutscht. Naja, und Van Dorn und Wehrlein natürlich die beiden großen Meisterschaftskonkurrenten jetzt im letzten Rennen gewesen. Denn die Formel E hat noch dazu doppelte Punkte vergeben. Eine formale Besonderheit jetzt im Berlin-Rennen zum Ende der Race at Home Challenge. Und naja, Wehrlein hat dann ganz nonchalant den Rückwärtsgang eingelegt, ist 150 Meter rückwärts gefahren und hat dann in Kurve 4 gewendet und war dann halt aber nicht mehr Zweiter, der Platz, auf dem er gestartet ist, sondern 21. Und dann Aufholjagd gestartet, noch als 9. ins Ziel gekommen. Aber das war dann letzten Endes nicht genug und deswegen gibt es jetzt keinen deutschen Sieger in der Race at Home Challenge, sondern einen belgischen mit Stoffel van Dorn. Ich hatte den Eindruck allerdings, dass sowohl Van Dorn als auch Wehrlein happy sind, dass sie jetzt nicht mehr jedes Wochenende in den Simulator steigen müssen. Ben, ich glaube, bei dir ist es anders, oder?
Bei mir ist das auf jeden Fall anders. Auf jeden Fall. Also ich würde jetzt natürlich jede Woche gern weitere Rennen fahren. Aber ganz ehrlich, ich bin auch ein bisschen glücklich, dass wir jetzt mal ein bisschen Pause haben. Vor allem das letzte Wochenende jetzt war extrem anstrengend, weil du stehst dann morgens um 11 Uhr auf, oder früher auf, aber setz dich ab 11 Uhr auf den Simulator und bist dann bis zum Rennen 6 Stunden am Fahren. Und dann kommt das Rennen, was halt auch nur 15 Minuten lang geht, und dann ist es wieder vorbei und das ist halt schon extrem anstrengend auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es schade.
Wie ist denn das so hinter den Kulissen? Wie ist das organisiert? Trefft ihr euch da auf Zoom oder auf Discord oder wo tut man sich zusammen?
Ja, ich und der Lukas sind ja seit Anfang an jedes Rennen gefahren und wir kannten uns ja vorher schon, relativ lange schon, und haben uns dann abends zusammen auf dem Teamspeak getroffen und sind ein paar Runden gefahren, haben uns Tipps gegeben, wer ist da schneller, und haben uns halt gegenseitig hochgepusht. Hat beim Lukas nochmal ein bisschen besser funktioniert als bei mir, aber so haben wir uns halt gegenseitig nach oben gezogen, haben trainiert, haben uns verbessert. Ich denke, wir hätten beide bevor es losgegangen ist, nicht gedacht, dass wir erstens jedes Rennen mitfahren, dann Lukas auf einmal da mit 2 Siegen da steht und im letzten Rennen um die Meisterschaft mitkämpft und ich dann doch relativ oft in den Top 10 gelandet bin. Damit hätten wir wahrscheinlich niemals gerechnet vor 7 Wochen.
Und bei Lukas war es auch wirklich knapp, denn das Simracer Challenger Feld, da gab es noch eine viel besondere formale Besonderheit. Da war nämlich heute alles oder nichts angesagt im letzten Rennen. So Winner takes it all mäßig. Der Zwischenstand in der Fahrerwertung nach dem 7. Rennen hat dann die Startaufstellung für das 8. Rennen vorgegeben. Das heißt, der Meisterschaftsführende, Kevin Siggi, ist auf Pole gestartet. Lukas Müller hatte am Samstag in New York gewonnen, ist deswegen auf Platz 2 gestartet, hat da noch sich den zweiten Rang geholt in der Fahrerwertung. Und dann der Drittplatzierte auf Platz 3, der Vierte auf Platz 4 und so weiter. Und derjenige, der in Berlin gewonnen hat, der hat dann einfach die ganze Race at Home Challenge gewonnen. Tobi, was hältst du von dem Format? Ist das wirklich fair? Oder, also ich meine, für Unterhaltung hat's gesorgt, oder?
Das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass es Unterhaltung gab. Muss ja so mal ganz klar sagen, selbst mit doppelten Punkten wäre die Meisterschaft vor dem letzten Rennen ja schon entschieden gewesen. Ja, denn Kevin Siggi hat einfach jedes Rennen, ich glaube, auf dem Podium beendet. Und alle anderen Fahrer hatten zwischendurch schon mal eher mittelmäßige Ergebnisse. Also war er in der Tabelle ganz, ganz weit vorne. Wie gesagt, Spannung war dadurch garantiert. Ob das fair ist, ich weiß nicht, darüber kann man diskutieren. Ich meine, das hat man ja in unterschiedlichen Sportarten so. Ich sag mal, gerade in den nordamerikanischen Meisterschaften ist es ja so, dass es am Ende immer Playoffs gibt und dass da die Mannschaften, die in den Playoffs sind, alle bei Null starten und ja, am Ende dann eine Mannschaft nur noch übrig bleibt als Sieger, unabhängig davon, wie die Saison davor gelaufen ist. Kann man gut finden, muss man nicht gut finden, hat auf jeden Fall in dem Fall jetzt für Spannung gesorgt. Ich glaube, wenn es ein reguläres Rennen gewesen wäre, auch mit doppelten Punkten, wäre es da relativ uninteressant gewesen, weil sowieso ja vor dem Rennen schon feststand, dass Kevin Siggi einen uneinholbaren Vorsprung hat.
Ein Super Bowl mit 17 Fahrern heute eigentlich. Ja, ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Hat sich's für dich, Ben, auch angefühlt wie Super Bowl, das Finale?
Ja, von der Nervosität auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall das Rennen mit der meisten Anspannung heute, vorm Rennen. Weil es, wie gesagt, es ging ja um alles. Also im Prinzip hätte ich ja auch noch gewinnen können. Unrealistisch, aber wenn da irgendwas passiert wäre, dann steht auf einmal, weiß ich nicht, irgendwer da auf eins, der da gar nicht hingehört eigentlich. Aber es war sehr, sehr, sehr angespannt heute.
Fass mal dein Rennen zusammen. Du hast das ja noch besser erlebt als wir alle. Hat man ja selten, dass man jetzt hier so ein Post-Race-Interview, das fehlt mir tatsächlich, Fahrer nach dem Rennen zu interviewen. Jetzt musst du halt herhalten. Wie war dein Rennen?
mein Start war eigentlich ziemlich gut. Ich hatte eine sehr gute Reaktionszeit, bin direkt neben dem Kuschmeini gewesen in Kurve 1. Doch dann habe ich schon von hinten den ersten Stupser bekommen vom Porsche, wo ich dann auf einmal im Free Ride war mit zwei anderen Autos, auf dem Weg zur Kurve 2 in der Steckenkurve. Dann bis zu oben die Kurve kurz vor der Geraden da oben, da war es dann relativ ruhig, bis ich dann auf einmal in dem kleinen Rechtsknick einen Schlag bekommen habe und 90 Grad quer zur Strecke stand und mir einer an die Seite reingedonnert ist und dann war meine Lenkung krumm und ab da war das Rennen dann mehr oder weniger vorbei, weil ich bin zwar noch relativ gut mitgehalten mit der kaputten Aufhängung, aber konnte nicht mehr so viel reißen und bin dann auf Platz 12 ins Ziel gekommen.
Und es ist auch einfach so eklig zu fahren. Ich bin ja auch schon ein paar Runden Formel E gefahren in R-Faktor 2. Das ist so eklig zu fahren mit so einer Lenkung, die im 30-Grad-Winkel oder noch mehr steht. Das ist übel, oder?
Auf jeden Fall. Also das gibt auf jeden Fall angenehmere Dinge. Denn mit dem ganzen Auto wäre meine Pace nicht so schlecht gewesen. Dann hätte ich vielleicht, wenn es gut gelaufen wäre, Platz 6, 7 mitkämpfen können. Und die anderen waren dann gleich schnell oder ein bisschen schneller. Aber gut, so ist es halt.
So ist es
halt. Man hat leider nichts. Da steckt man nicht drin dann.
Ein schöner Nebeneffekt von der Race at Home Challenge ist auch, dass Simracer und Fans und Freunde von R-Faktor 2 jetzt ein paar mehr Strecken haben, ne?
Das stimmt, ja.
Für mich am Anfang, also ich habe das in den ersten Wochen verfolgt und dachte schon so, die Formel E, die hat 3 Strecken. Bei R-Faktor 2. Das gibt's ja schon seit ein paar Jahren, dieses DLC-Paket. Ursprünglich noch in Saison 4 hat das angefangen. Und dann.
Dem Gen 1 Autos, ja.
Genau. Und dann kam, die erste Strecke war Hongkong. Da, wo der Saisonauftakt von Saison 4 eben war früher. Dann kam Monaco. und nee, vor, also Monaco kam, glaube ich, an dritter Stelle. Und anfänglich gab es dann noch New Jersey, also Leicester Electric Dogs, genau, wie sie jetzt inzwischen hieß. Dann nochmal neu gebrandet und sowas. Jetzt haben wir zwei neue Add-ons immerhin, ne? Berlin und New York. Welche von den Strecken ist denn deine liebste eigentlich gewesen?
Auf jeden Fall New York. Auf jeden Fall New York. Das macht mir, vermittelt mir mehr Formel-E-Charakter als Berlin, meiner Meinung nach. Also da sind mit den Schikanen und da musst du ganz eng rum. Zum Racen nicht ganz so cool wie Berlin.
Mhm.
Aber zum Fahren definitiv New York.
Wie war denn jetzt so rückblickend das gesamte Racing für dich? Du hast jetzt natürlich nicht das Fahrerfeld beobachten können. Also zumindest nicht aus erster Hand. Wie war das Niveau von den Sim-Racern?
Also ich würde schon sagen, dass das Niveau sehr hoch war, vor allem so in den Top 10 auf jeden Fall. Aber man hat halt schon gemerkt, dass wenn du dann so um Platz 10, 11 fährst, dass es dann auf irgendwann dreckig wird, weil jeder weiß, okay, ich habe jetzt noch 5 Runden Zeit, ich muss irgendwie auf Platz 10, damit ich automatisch weiter bin nächste Woche.
Mhm.
Und dann ist es halt schon mal, dass du einen dreckigen Move ziehst oder dass du wirklich so spät bremst, den anderen in die Mauer schiebst. Da geht's dann wirklich um alles. Das ist vielleicht ein kleiner Kritikpunkt an den Fahrern dann gewesen. Auch an mir selber einmal. Da war ich dann auch nicht ganz so nett, weil ich hatte echt keine Lust, mich da wieder neu zu qualifizieren. Und dann zieht man halt mal einen Move, der nicht ganz so fair ist, den man vielleicht sonst nicht machen würde, nicht ziehen würde. Aber es war schon sehr, sehr gut, sehr schnell und professionell.
Tobi, wie hast du das wahrgenommen, dass das Niveau und das Level der Fahrer sowohl bei den Challengern als auch bei den Formel-E-Profis?
Sehr, sehr unterschiedlich, sage ich mal. Gerade bei den Formel-E-Profis ist aufgefallen, wir hatten, ja, ich sag mal, 5, 6 Fahrer, die immer vorne mit dabei gewesen sind. Ja, die tatsächlich, wo man gemerkt hat, dass die sich intensiv mit der Materie beschäftigt haben, wo man dann auch, wenn man so ein bisschen recherchiert hat, gesehen, dass die hunderte Runden gefahren sind vor den jeweiligen Rennen, um sich darauf vorzubereiten, da einfach auch massiv Zeit investiert hatten, um sich darauf vorzubereiten, was sich dann am Ende natürlich auch in den Ergebnissen niedergeschlagen hat. Es gab dann so ein paar Leute, wo man ja gemerkt hat, die sind grundsätzlich entweder nicht ganz so talentiert oder nehmen es etwas lockerer, was sich dann natürlich da auch bei den Ergebnissen niedergeschlagen hat. Das Gleiche konnte man aber auch beim Challenger-Feld beobachten, finde ich. Nicht bei den Leuten, die sich qualifiziert haben, sondern bei den Leuten, die da eingeladen wurden, ja, als YouTuber oder ja, als professionelle Rennfahrer, die dann mal ins Simracing reinschnuppern. Die waren in der Regel mit ganz wenigen Ausnahmen chancenlos. Ja, ich will jetzt hier niemanden dissen, aber wenn man mal auf die Qualifying-Ergebnisse guckt, sind es doch immer die gleichen Namen, die hinter den, die ab Startplatz 20 gekommen sind, sag ich mal. Und wie gesagt, das sind klar Leute, die zum einen viel weniger Erfahrung haben. Ich verstehe auf der einen Seite die Formel E natürlich, dass sie Leute mit reinnehmen, die, ich sag mal, eine gewisse Fangemeinde mitbringen, die auch vielleicht für ein bisschen mehr Bandbreite sorgen. Ich weiß nicht. Das ist es hätte hochwertiger sein können, als es gewesen ist. Ich drück's mal so aus.
Ja, also vor allem bei den Formel-E-Fahrern stimme ich dir dazu. Ich fand, die Challenger haben tolles Racing geliefert.
Das kommt ja noch dazu. Ja, da hat man tatsächlich gemerkt, das sind Leute, die auch tatsächlich Sim-Racing fahren können, die auch kein Problem haben, ich sag mal, im Feld enge Positionskämpfe zu führen. Da hatte man ja bei den Formel-E-Fahrern häufiger mal den Eindruck, dass da ja unüberlegte oder überharte Manöver stattfinden. Wie der Ben gerade eben eine Aktion von sich selbst beschrieben hat, das war im Formel-E-Feld ja gang und gäbe. Ja, das hatten wir ja in jedem Rennen 4, 5, 6 solche Situationen, wo man gesagt hätte, oh, das wäre auf der echten Rennstrecke aber als unfaire Aktion bewertet worden. Ja, da hat man halt gerade bei den professionellen Rennfahrern gemerkt, dass sie das Ganze dann doch gar nicht so eng nehmen und es dann doch eher mal auf einen Crash ankommen lassen, als sie das im wahren Leben, im echten Auto tun würden.
Da bin ich ja auch wirklich froh gewesen, dass es die Electric Dogs Strecke nicht in echt gibt.
Hör mir auf. Das ist natürlich richtig.
also Kurve 1 ist unmenschlich, was das war.
Auf jeden Fall. Also die Strecke, also ich muss dazu sagen, es war mein bestes Ergebnis in der ganzen Challenge, aber es war die Strecke, die mir mit Abstand am wenigsten gefallen hat. Schwierig. Ich glaube, das ist auch nicht so die allerbeste Werbung für Simracing, würde ich behaupten, weil halt auch im Simracing-Grid, im Challenger-Grid, da haben sich ja auch die Leute rausgeschossen, wie weiß ich nicht was, in der ersten Kurve. Die Strecke war vielleicht nicht die allerbeste Idee, da muss ich zustimmen, ja.
Naja, aber man benutzt halt, was man hat, ne? Und wenn es die Formel E sonst nicht geschafft hat, mehr Strecken zu bauen als Monaco, Hongkong und die eine fiktive da, Electric Dogs. Das Setting war ganz cool eigentlich, fand ich. Vor allem, weil man auch abseits der Strecke so viel rumfahren konnte. Hast du das mal gemacht? Das musst du mal machen.
Nee, das habe ich noch nicht gemacht.
Das ist ein riesengroßes Areal. Normalerweise fällt man ja irgendwann aus der Welt, weil es dann halt einfach keinen Sinn mehr macht, da die Strecke noch weiter einen Boden zu haben. Das klingt so blöd. Aber irgendwann hört halt die Strecke auf, wie es halt in einem Videospiel so ist, ne? Die Karte ist irgendwann zu Ende. Aber Electric Dogs, da kann man bestimmt noch 2 Kilometer abseits der Strecke geradeaus fahren. Und das ist großartig. Das macht mir riesen Spaß. Naja. Fazit, Race at Home Challenge, Tobi? Vielleicht mal mit so Punkten. Wir machen mal mit Punkten. 0 ist ganz übel und 10 ist bombengeil. Am besten morgen wieder.
Willst du jetzt eine Zahl von mir hören?
Na klar.
Okay. Solange vor Ort Rennen nicht möglich sind, würde ich sagen 7.
Okay, das ist doch ein ganz solides Fazit.
Ja. Sobald die Formel E aber wieder fahren darf, würde ich sagen 3.
das geht mir ähnlich. Ich habe auch leider das Gefühl, dass für mich hat die Race at Home Challenge jetzt die echte Formel E und das echte Racing nicht wirklich ersetzt.
Auf keinen Fall.
Aber immerhin hat sie die Formel E im Gespräch gehalten und es gab wirklich ein paar Sachen, da hat hat mir einfach Spaß gemacht zuzugucken. Aber wie du sagst, ne, wenn dann irgendwann die echte Formel E wieder zurückkommt, dann gucke ich, glaube ich, doch lieber echte Formel E. Ben, dein Abschlussfazit? Mit Punkten vielleicht auch?
Ich mach's aus zwei Sichten. Erst meine Sicht. Also von mir aus gibt's da ganz kleine 10. Also ich wäre dafür, dass die Formel E in Zukunft auch mal sowas wie die Formel 1 vielleicht startet, mit so einem richtigen E-Sport, halt nur mit den Simracern. Und als Zuschauer gesehen, würde ich mir auf jeden Fall auch lieber die echten Formel E-Autos angucken. Im Ganzen gebe ich mal dann eine 7, würde ich auch geben, solange die Formel E nicht fährt. Und wenn sie wieder fahren, dann gucke ich mir definitiv lieber die Autos an, die echten Autos.
Dann einigen
ist
wir
ein bisschen uns. Spannender.
Dann einigen wir uns auf eine solide 7. Ich glaube, da sind alle mit zufrieden. Ich auch. Dann machen wir, glaube ich, einen Haken an das Race at Home Challenge Thema. Zumindest für jetzt. Wir wissen ja nie, was die Formel E sich noch ausdenkt. Die wird, so wie ich die kenne, ganz sicher sich jetzt in der nächsten Woche zusammentun. Nochmal Microsoft Teams anschmeißen und dann mal sich zusammenschalten und mal gucken, wie das Fazit so ausfällt. Ich glaube, wenn deren Fazit auch ausfällt, ja, das war so eine 7, dann kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann für Ben vielleicht nochmal eine E-Sport-Serie gibt mit der Formel E. Die hat es ja schon so oft versucht und ich finde, der Versuch dieses Mal ist geglückt. Also, who knows, vielleicht gibt es irgendwann noch mehr Race at Home Challenge. Falls und wann das passiert, erfahrt ihr dann natürlich bei gegebener Zeit. Das ist jetzt einfach nur irgendwie so im Dunkeln rumstochern. Aber ich finde, es ist nicht abwegig, der Gedanke, dass es irgendwann noch mal was mit Simracing gibt bei der Formel E. Die größte Story der ganzen Race at Home Challenge ist nur leider nie gewesen, also anfänglich vielleicht gewesen, das, was auf der Strecke passiert ist, sondern vor allem das, was abseits der Strecke passiert ist. Wir haben in der letzten Woche schon eine ganze Episode dem Audi-Rausschmiss von Daniel Abt gewidmet und das in allen Einzelheiten seziert und drüber gesprochen, was da passiert ist. Jetzt müssen wir uns allerdings ein bisschen mit schwerem Herzen wohl auch darum kümmern, die Frage zu beantworten, wer denn die Nachfolge antreten wird bei Audi. Jetzt bei der Race at Home Challenge war es Calvin van der Linde. Ein durchaus Talent. Er hat die einzigen Punkte für Audi im Fahrerfeld gesammelt in der Race at Home Challenge. By the way. Also abgesehen von Lorenz Hörtzing. Aber die wurden dann ja auch irgendwann mal weggenommen. Und ob Van der Linde jetzt automatisch dadurch seinen Platz im echten Audi Formel E Renner hat, wage ich ja zu bezweifeln. Er ist allerdings ein Kandidat, ne? Das ist vielleicht der erste Name, den wir vielleicht in den Raum werfen sollten. Lass uns mal so ein paar Namen irgendwie durchgehen, die auf der Liste stehen. Calvin Van der Linde steht drauf. Allein schon, weil der den Rookie-Test gefahren ist, in diesem Jahr, neben Mattia Drudi. Ist einen Gedanke wert, finde ich, aber mein Bauchgefühl ist eher, dass das nicht auf viel mehr als eine Simulatorrolle hinauslaufen wird. Ersatzfahrer an einem Wochenende, falls mal, keine Ahnung, ist ja auch schon mal passiert, dass Oliver Turvey in die Mauer gefahren ist und sich die Hand gebrochen hatte und dann hatte Nio keinen Ersatzfahrer da, dann ist das Auto halt in der Garage geblieben für den Rest des Wochenendes. Könnte ich mir vorstellen für Van der Linde, dass so eine Rolle irgendwie am Horizont ist. Aber irgendwie so ein Stammfahrer-Cockpit, Tobi, kann ich mir weniger vorstellen für ihn, oder?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Auf dem Papier würde ich auch sagen, eher nicht. Wie du schon auch sagtest, eine Rolle im Hintergrund, Test oder Ersatzfahrer, könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Aber ob man ihn jetzt dann tatsächlich da ins Cockpit setzen wird, vor allem jetzt mitten in der laufenden Saison, ohne größere Erfahrung im Auto, mal den Rookie-Test in Marrakesch außen vor gelassen, halte ich doch für sehr unwahrscheinlich.
Jemand mit Formel-E-Erfahrung oder ganz viele mit Formel-E-Erfahrung gibt's ja im DTM-Kader. Der steht jetzt komplett Schlange und ist auf Jobsuche demnächst. Und ich vermute, dass es niemanden überraschen dürfte, wenn ein ehemaliger Audi-DTM-Fahrer auch Audis Formel-E-Fahrer wird, oder?
Das nicht, aber man muss natürlich bedenken, dass jetzt sowohl die DTM-Saison starten wird, als auch die Formel-E-Saison noch zu Ende gehen wird. Und man hat Daniel Abt ja nicht zum Saisonende rausgeschmissen, sondern mit sofortiger Wirkung. Das heißt, man müsste jetzt im Endeffekt jemanden haben, der auch sofort fahren könnte. Und das beißt sich ein bisschen damit, dass die DTM-Saison jetzt startet. Also entweder müsste man dann in der DTM den Fahrer für das Rennen pausieren lassen, oder aber man müsste das DTM-Cockpit gleich ganz neu besetzen.
Oder man passt die Rennkalender aneinander an.
Oh, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass jetzt so wenige Rennwochenenden oder so wenige Wochenenden jetzt noch zur Verfügung stehen, dass man sich nicht nach der DTM richten wird bei der Formel E. Und andersrum glaube ich auch nicht. Ja, das ist ja nicht das erste Mal, dass es zwischen DTM und Formel E Kollisionen gibt. Ich glaube, dass die Formel E viel, viel mehr darauf angewiesen ist, keine Überschneidung mit der WEC zu haben. Und dass dann, ich sag mal, die Anzahl der Rennwochenenden, die noch zur Verfügung stehen, einfach nicht ausreichen, um auch der DTM, was Terminkollisionen angeht, aus dem Weg zu gehen.
Fangen wir mal bei Audis DTM-Kader oben im Alphabet an. Da geht's los mit Loic D. wie Duval. Der ist ja Formel E erfahren, ne? Der ist 2,5 Jahre bei Dragon gewesen. Allerdings ist der halt leider weder in der DTM noch in der Formel E so wirklich erfolgreich gewesen. Noch dazu ist der halt eher alt. 37 ist er, sorry Tobi, aber für einen Rennfahrer.
Dankeschön.
Für einen Rennfahrer, der jetzt neu oder wieder in die Formel E einsteigen will, ist das eher alt. bei Duval sehe ich keine großen Chancen auf ein Formel-E-Comeback, oder?
Nee, das halte ich auch für mehr als unwahrscheinlich. Loic Duval wird, wenn im Formel-E-Paddock, dann höchstens wieder als Experte für den französischen TV-Sender zu finden sein. Ein Job, den er ja jetzt auch schon einige Male übernommen hat. Aber ich glaube nicht, dass der nochmal Formel-E fahren wird. Dafür ist er jetzt auch zu lange aus dem Cockpit raus.
Dann gibt's als nächstes Robin Freins. Ben fährt in der Race at Home Challenge oder fuhr ja in seinem Auto. Ist einer der schnellsten Fahrer, auf jeden Fall in der Formel E. Der hat in Paris 2019 mit dem Audi-Kundenteam Virgin einen Rennsieg geholt. Ist in der DTM bislang ohne so richtig große Erfolge. Aber ich kann mir irgendwie schon vorstellen, dass Robin Freins mal Audi-Klamotten anzieht. Du, Ben? Glaubst du, dass Freins eine Chance hätte?
Ich denke, da halt bei Virgin schon relativ fest dran gebunden ist, schätze ich mal. Wird er da auch erstmal verbleiben? Das ist ja auch ein Audi-Kundenteam, ne?
Ja, ja.
Die Chemie im Team ist auch ganz gut, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ich denke, bei Freins wird es dann eher unwahrscheinlich, denke ich.
Ja.
Aber es ist möglich. Es ist möglich.
Es muss halt schon ein starkes Angebot sein. Wir wissen, dass Robin Freins, dass seine vertragliche Situation so ausgelegt ist, dass Virgin Priorität gegenüber der DTM bekommt. Wenn es eine Terminkollision gibt, dann fährt er Formel E, weil der Vertrag von Virgin so viel wichtiger ist für ihn und Audi sekundär kommt. Deswegen, es muss halt schon ein starkes Angebot sein, wenn Freins für Audi fahren sollte. Aber es ist jetzt nicht ganz so abwegig, finde ich, wie Loic Duval. Der nächste Name auf der Liste ist der von Jamie Green, Tobi. Das ist schon wieder einer, der ein bisschen abwegiger ist, oder?
In meinen Augen ja. Jamie Green ist genauso alt wie Loic Duval, ja. Also ist auch keine Zukunftshoffnung. So muss man das leider ausdrücken. Ist doch 2019 in Marrakesch den Audi gefahren, hat ihn da, glaube ich, kurz vor dem Ende sogar noch in die Mauer geworfen. Ich erinnere mich, dass ich dann kurz vor dem Abschluss des Testtages, der Tobi war übrigens schon abgereist, dann noch ein Video gemacht habe, wie sein Audi dann vom
ADAC
vom ADAC abgeschleppt wurde und vom Abschleppwagen zurückgebracht wurde an die Box. Wie gesagt, ich glaube, dass Jamie Green keine Rolle bei der Vergabe des Audi-Cockpits spielen wird. Weder für diese Saison noch für kommende Saison.
Wen ich immer ganz weit oben habe bei Audi seit über einem Jahr, ist Nico Müller. Der schielt ja schon seit so langer Zeit eigentlich auf das Audi-Werkscockpit, ist momentan bei Dragon in der Formel E unter Vertrag und sammelt da gute Erfahrungen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen manchmal wie Max Günther im letzten Jahr. Ne? Der ist in der Formel E und präsentiert sich und zeigt sich und zeigt auf sich und sagt, guck mal, ich kann was. Gerade im Quali ist er immer stark gewesen. Im Rennen hat dann jetzt bei den ersten 5 Rennen, die er angetreten ist, manchmal das Glück gefehlt, manchmal das Können. Aber
erst ging ihm das Talent aus und dann die Straße.
Ja, genau so etwa. Ich finde, es ist aber schon gut möglich, dass Nico Müller eine Chance bekommt bei Audi. Gerade weil er eben im letzten Jahr schon so eine Kampfansage gestellt hatte an Daniel Abt. Denn da kam im Rahmen vom Bern-E-Prix auf, dass Abt gesagt hat, joa, also meine vertragliche Situation ist noch nicht ganz klar. Falls ich keinen neuen Deal bekomme, dann höre ich halt einfach direkt mit dem Motorsport auf. Und Nico Müller meinte daraufhin, wenn es soweit kommt, der Schweizer, wie er ist, na ganz zurückhaltend, wenn es soweit kommt, na, dann wäre ich halt bereit. Und ich sehe keinen Grund, warum er inzwischen weniger bereit sein sollte als damals in Bern. Ist keine abwegige Option eigentlich, Nico Müller?
Ist keine abwegige Option. Auf der anderen Seite, im Gegensatz zu Max Günther letzte Saison bei Dragon, hat er noch nicht so überzeugt. Und Nico Müller ins Audi-Werkscockpit hieven wird, nachdem er dann ja doch so eine so eine schwache und unerfolgreiche erste Saisonhälfte gefahren hat. Da halte ich es für deutlich wahrscheinlicher, dass man Robin Freins nehmen wird und ihn irgendwie aus dem Virgin-Vertrag rausbekommen wird. Ich meine, es ist alles möglich, aber ich glaube, dass Audi bessere Optionen hätte als Nico Müller, zumindest so, wie er sich jetzt in der ersten Saisonhälfte präsentiert hat.
Bei wem ich gar keine Möglichkeiten sehe, der nächste Fahrer im Audi-Alphabet, Mike Rockenfeller. Ne? So ein Urgestein aus der DTM. Der ist, weiß ich nicht, da war ich noch flüssig. Da ist er schon DTM gefahren eigentlich. ja, der hat so ein bisschen wie Green eigentlich, ne? Aber halt wahrscheinlich mit noch schlechteren Chancen. Weil der meines Wissens, also vielleicht ist er schon mal Formel E gefahren, irgendwie mal auf dem Parkplatz in Ingolstadt. Aber in einem offiziellen, an einer offiziellen Session hat er noch nicht teilgenommen, anders als Green. Und noch dazu hat er gesagt, erst im letzten Monat, Formel E ist nicht meine Welt. Und wenn man mit der Einstellung schon in die Formel E kommt, dann ist man entweder André Lotterer oder hat keine Chancen. Denn Lotterer ist ja natürlich auch mit der gleichen Meinung damals in die Formel E gekommen und meinte, nee, das ist nix. Und dann ist er 3 Monate später für Tachida gefahren und dann war es doch was plötzlich. Und seitdem ist Lotterer einer der besten Fahrer in der Formel E. Aber Rocky, nimm's mir nicht übel, nichts für ungut, aber ich sehe ihn nicht in der Formel E im nächsten Jahr. Wen ich da schon eher in der Formel E sehe, das ist Audis Goldesel in der DTM. Der ist in jedem Auto schnell und hört auf den Namen René Rast. Der hat mich in den letzten Jahren wirklich begeistert, weil ich ihn anfangs gar nicht als Goldesel wahrgenommen habe. Aber der fährt in der DTM allen um die Nase und die Ohren, oder Tobi?
Ja, der ist in die DTM gekommen, hat da direkt gezeigt, dass er richtig gut Auto fahren kann. Vorne mit rumgefahren, den etablierten Fahrern hat er ordentlich eingeheizt. Zum einen muss ich sagen, ich finde es ein seltsames Alphabet, in der Rockenfeller vor Rast kommt.
Ach, du hast ja recht. Das habt ihr nicht gehört. Ich kann weder Zahlen noch Buchstaben. Ich soll es einfach lassen vielleicht.
Also zu Rast muss man natürlich sagen, er ist ja schon mal in der Formel E gefahren. 2016 hat er im Aguri Antonio Felix da Costa ersetzt, der zufälligerweise zeitgleich ein DTM-Rennen fahren musste. Und hat dann schon eine ganz gute Leistung dafür gezeigt, dass er, glaube ich, zum allerersten Mal im Auto gesessen hat an dem Wochenende. Hat dann, kein zählbares Ergebnis nach Hause fahren können, weil er in eine Kollision verwickelt wurde und dann, ich glaube, der Heckflügel kaputt gegangen ist. Man hört, dass er nicht nur bereitstehen soll, sondern dass jetzt auch im kommenden Monat die erste Testgelegenheit für ihn im Audi erfolgen soll. Ja, da halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass wir ihn vielleicht im Formel-E-Cockpit sehen können. Auf der anderen Seite ist es für Audi jetzt natürlich auch die letzte DTM-Saison und René Rast ist, die große Audi-Hoffnung, da noch einen Titel zu holen. Ob man, wenn sich Terminkollisionen nicht vermeiden lassen, in Kauf nehmen wird, dass René Rast einen DTM-Lauf verpasst, um bei der Formel E an den Start zu gehen, kann ich mir eher nicht vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, dafür ist man bei Audi in der DTM zu sehr auf den Fahrertitel fixiert gewesen, hat da ja zum Teil schon im ersten und zweiten Saisonrennen eine Stallorder ausgerufen, um die bevorzugten Fahrer nach vorne zu bringen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass man mutwillig den Top-Fahrer für den Titel einzelne Rennen aussetzen lässt.
Ben, wer würdest du tun, wenn du jetzt Audi-Teamchef wärst? Du hast jetzt einen riesengroßen Blumenstrauß an durchaus guten Rennfahrern. Loic Duval, Robin Freins, Jamie Green, Nico Müller, Mike Rockenfeller, René Rast oder halt auch Calvin van der Linde. Wen würdest du ins Audi-Cockpit setzen?
René Rast.
René Rast.
Ja, ich denke schon. Auf dem, also aus dem Grund, weil der halt wirklich überall schnell ist. Also egal, wo er sich reinsetzt, der hat einen Titel geholt, einen Rennsieg, was auch immer. Für den Rest der Saison könnte ich mir eventuell vorstellen, dass sie vielleicht so ein Mischmasch machen, Audi. Die setzen den Rast dann ins Auto, wenn er Zeit hat,
Ja.
und füllen den Rest mit dem Van der Linde auf.
So ein bisschen
Könnte
Race at Home, ne?
bisschen.
Wenn Van der Linde halt gerade kann, dann füllt er halt auf. Ja, also warum nicht?
Könnte ich mir vorstellen.
Der Gedanke von Tobi gefällt mir, dass man da auf jeden Fall auf den Kalender achten muss. Ich sehe es nicht ganz so pessimistisch. Ich denke schon, dass die Formel E Rücksicht darauf nehmen wird, dass die DTM eventuell am gleichen Wochenende fahren könnte. Der Formel 1 kann man wahrscheinlich sowieso nicht mehr aus dem Weg gehen. Die fahren ja sowieso den ganzen August. Und die Formel E ja quasi auch den ganzen August von dem, was man so hört. Tja, gute Idee eigentlich. René Rast fährt, wenn er kann. Und wenn er nicht kann, fährt jemand anderes. Wir warten ab. Das ist immer am besten, wenn Audi das am besten selber einfach sagt, wann wer ins Auto steigt. Da sind wir alle klüger und müssen nicht hier mutmaßen. Oder Tobi? Machen wir trotzdem gerne, aber ist wahrscheinlich besser, wenn man nicht
Gehört ja mit
mutmaßt.
dazu.
Gehört ja mit dazu.
Ja, auf der anderen Seite sollen wir das Thema jetzt schweigen, bis das irgendwann, oder sollen wir über dieses Thema jetzt schweigen, bis dann irgendwann von Audi eine Veröffentlichung kommt und dann ganz überrascht tun, oh, René Rast fährt
Das hat
in
ja niemand
Berlin. Das
erwartet.
hat ja, genau, das haut uns ja alle aus den Socken. Nee, ich denke mal, Audi hat eine Situation geschaffen, wo klar ist, dass spekuliert wird und wo es auch unsere Aufgabe ist, zu spekulieren, wer das Cockpit bekommen könnte. Denn wir machen das hier natürlich für unsere Hörer und die interessieren sich natürlich sehr dafür, wer zukünftig ja, für den deutschen Hersteller Audi möglicherweise bei den ausstehenden Rennen, die in Berlin stattfinden werden, im Cockpit sitzt. Und ja, das sehe ich als unsere Aufgabe an.
Dann bearbeiten wir die Aufgabe doch einfach weiterhin in den nächsten Wochen und behalten das Thema im Blick. Klingt gut?
Auf jeden Fall.
Gut. Jetzt gibt's noch ein schönes politisches Thema zum Schluss. Wir haben lange nicht mehr Politik gemacht hier im Podcast, ne? Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Wir haben immer nur über Coronavirus erzählt eigentlich. So fühlt sich's an für mich. Aber so richtig so ein schönes, saftiges politisches Thema haben wir nicht mehr gehabt seit einiger Zeit, ne?
Nö.
Na dann jetzt
Das war
halt.
überschaubar.
Brexit! Juhu! Der eine oder andere, dem wird das Thema schon zu den Ohren heraushängen. Und das vielleicht auch mit gutem Grund. Zieht sich ja schon seit ein paar Tagen hin. Aber den wenigsten dürfte wohl bewusst sein, wie relevant Brexit auch für die Formel E sein könnte. Denn die Formel E ist ja eine britische Firma. Naja, zum Teil zumindest. Die Formel E-Mutterfirma, die Mutter aller Mütter ist in Hongkong und die organisatorische und operative Formel E, die sitzt allerdings in London. Und wenn jetzt die Briten ohne ein Handelsabkommen aus der Europäischen Union austreten, dann dürfte das auch und wird auch Folgen für die Formel E haben. Jetzt, während wir das hier aufnehmen, läuft quasi die letzte große Verhandlungsrunde, planmäßig jedenfalls, zwischen Großbritannien und der EU. Offiziell ist Großbritannien, um das vielleicht nochmal zusammenzukehren, bevor wir hier gleich noch ein bisschen weiterreden, offiziell sind die Briten ja schon gar nicht mehr Teil der EU. Die sind ja schon seit Ende Januar raus. Aber es gibt in diesem Austrittsabkommen einen Übergangszeitraum. Der läuft bis zum 31. Dezember. Innerhalb diesem Zeitraum wird halt quasi, verändert sich wenig. Im Vereinigten Königreich wird halt immer noch Unionsrecht angewendet. Und man kann diesen Zeitraum verlängern bis maximal Ende 2022, um in diesem verlängerten Zeitraum dann mehr Details für ein Handelsabkommen auszuhandeln. Man muss allerdings von allen Seiten ein Okay haben, dass man diesen Zeitraum verlängert. Und dieses Okay muss bis spätestens zum 30. Juni 2020 gefallen sein. Und weil die EU in Brüssel natürlich die Briten jetzt nicht einfach so vor die Tür schmeißen möchte, sondern sich um die Menschen dort sorgt, die da wohnen und um die Handelsbeziehungen, sind ja natürlich auch wirklich enge Verknüpfungen gewesen in der letzten Zeit zwischen Brüssel und London. Natürlich ist die EU dafür, wenn es noch irgendwie auf politischer Ebene weiterhin einen Kontakt gibt zwischen beiden Seiten. Aber die Briten, naja, denen hängt das Thema Brexit halt zu den Ohren heraus inzwischen. Und die stellen sich von den Anzeichen der letzten Woche leider immer noch quer. Und nach aktuellem Stand, die Deadline 30. Juni rückt immer näher, nach aktuellem Stand möchte Großbritannien diesen Zeitraum, diesen Übergangszeitraum nicht verlängern. Und wäre damit dann am Ende dieses Jahres hart aus der EU auch rausgeworfen. Und ohne Handelsabkommen und ohne irgendwelche Agreements, irgendwelche Deals bezüglich zum Beispiel der Reisefreiheit, ist es schwer, eine Rennserie aus Großbritannien zu leiten. Und dieser Gefahr ist sich die Formel E auch wirklich sehr bewusst. Seit Jahren auch schon. Wir haben 2017 schon darüber berichtet, beziehungsweise hat Reuters, die Nachrichtenagentur, darüber berichtet, dass es eine Art Notfallplan gibt. Laut dem könnte man das Formel-E-Hauptquartier in London quasi über Nacht verlassen und verlegen. Zum Beispiel in die Niederlande oder nach Monaco. Da, wo man halt vielleicht mal ein bisschen weniger Steuern zahlt, möchte man da vielleicht anmerken. Trotzdem, es gibt einen Plan, um das Formel-E-Hauptquartier unter Umständen sehr schnell verlegen zu können. Denn so ein Austritt ohne Abkommen hätte wirklich schwerwiegende Konsequenzen für die Formel E. Finde ich sehr bemerkenswert, wie der Vorstand der Formel E das formuliert hat. Die schreiben einmal jährlich einen strategischen Report. Der wird zeitgleich veröffentlicht mit den Finanzzahlen. Über die haben wir ja auch schon geredet im Podcast vor einigen Wochen. Vor 2 Wochen, glaube ich. Und im gleichen Bericht wurde auch das Brexit-Thema behandelt. Da schreiben sie, wir beobachten, wie der EU-Austritt die Formel E betrifft. Um die Risiken zu minimieren, berücksichtigen wir die folgenden Bereiche. Und das sind eben alles Bereiche, die für die Formel E beim Brexit wichtig werden könnten. Das ist die A, veränderte Gesetzgebung für Ausstrahlungsrechte, also TV, ne? B, Einfuhrprozesse, C, mögliche Barrieren gegenüber britischen Firmen in der EU, D, indirekte und indirekte Steuerregulierungen und E, Einschränkung der Bewegungsfreiheit unserer Angestellten. Denn das ist natürlich ein bisschen komplizierter, wenn man, um es jetzt vielleicht mal ganz drastisch zu formulieren, ein Visum plötzlich bräuchte, wenn man sich in den Eurostar setzt und von London nach Brüssel oder von London nach Paris reisen möchte. Das geht momentan schön mit Perso und alles simpel, alles einfach. Ein riesengroßer, meiner Meinung nach, Vorteil der EU, dass man einfach so reisen kann, der könnte plötzlich weg sein, wenn es keine Abkommen gibt. Und für die Formel E, die zumindest in Großbritannien zu 50% aus Briten besteht und zu 50% allerdings aus, naja, EU-Ausländern, da arbeitet dann eine Französin im Nachhaltigkeitssektor der Firma und da kümmert sich ein Spanier um die Strecke und ein Kanadier ist der Geschäftsführer der Formel E. Also, naja, ein internationales Unternehmen eben. Und bei einem solchen No-Deal-Szenario könnte es, Zitat, schwerwiegende Konsequenzen, Zitat Ende, geben und die Formel E hat ihre Notfallpläne weiterhin ziemlich fest im Blick. Und ich finde, das ist, natürlich hat die Formel E Notfallpläne fest im Blick. Das hat sie immer. Das muss sie auch immer, denn es könnte immer noch irgendwie eine Krise auftauchen. Aber gerade in der letzten Woche finde ich das durchaus relevant, dass wir das mal erwähnen, hier kurz im Podcast. Denn es scheint so, wenn sich jetzt nicht plötzlich was ändert in den nächsten Tagen, als würde Großbritannien weiterhin auf einen No-Deal-Brexit zusteuern. Wie gesagt, bis zum 30. Juni gilt diese erste Frist. Bis dahin kann der Übergangszeitraum verlängert werden. Falls das nicht passiert, könnte es wirklich zu einem No-Deal-harten Brexit kommen am Ende dieses Jahres. Und dann ist die Formel E vielleicht in Saison 7 das erste Weltmeisterschaftsjahr, wohlgemerkt, keine britische Firma mehr, sondern irgendwo in Europa eine Firma. Oh, Pamphlet, jetzt muss ich erstmal durchatmen. Da habe ich ein paar Minuten am Stück geredet. Tobi, sag was. Kannst du dir das auch vorstellen, dass die Formel E umzieht?
Boah, das ist,
das ist eine das fiese ist Frage. Mir ist gerade keine bessere eingefallen.
Das ist eine was ganz, ganz fiese Frage. da trink du mal was. Was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, dass man sich aus politischen Gründen dazu entschließt, diese Übergangsfrist, die im Moment herrscht, nochmal zu verlängern. Das wollte man ja ursprünglich nicht. Das wurde, glaube ich, sogar von Seiten der Briten kategorisch ausgeschlossen. Aber niemand konnte ahnen, dass das Thema Corona so aufkommt und dass das so große Auswirkungen auf die Wirtschaft dies und jenseits des Ärmelkanals hat. Und dass darüber natürlich auch andere politische Prozesse komplett ins Stocken geraten sind. Einfach weil es im Zeitraum seit März bis heute einfach viel wichtigere Dinge gab. Nämlich dass man darum bemüht war, so viele Menschenleben wie möglich zu retten. Und also wenn das jetzt kein Grund ist, die Frist nochmal zu verlängern, auch bei den Leuten, die das vorher kategorisch ausgeschlossen haben, weiß ich auch nicht. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir bis Ende des Jahres auf jeden Fall noch die Übergangsregelung haben werden. Und dann muss man tatsächlich es darauf ankommen lassen, was die EU und Großbritannien miteinander verhandeln, was dabei rauskommt. Und ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Formel E zu den Firmen gehört, die diesen Schritt wagen werden, die sagen, nee, das ist uns alles nicht mehr genehm, was ihr da miteinander verhandelt habt. Das schränkt uns als Firma, die in Großbritannien, in London sitzt, einfach zu stark ein. Wir nehmen jetzt die bittere Pille in Kauf und ziehen um nach, was weiß ich, nach Amsterdam oder worin auch immer man seinen Sitz dann verlegen wird und operieren jetzt vom EU-Festland aus, einfach damit wir halt vor allem in Europa weniger Einschränkungen in unserer Arbeitsweise in Kauf nehmen müssen.
Amen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Bis auf der Fakt der Woche. Ben, kennst du den Fakt der Woche?
Nee.
Nee? Pass auf, ich zeig dir den Fakt der Woche.
Der Formel E Fakt der Woche.
Ein uraltes Intro fällt mir jetzt gerade mal auf. Ein Fakt der Woche ist im Grunde genommen das, was im Namen steht. Ich erzähle jetzt was zur Formel E. Und vor allem auch über dich, denn du bist auf Platz 2 der Fahrer, die in der Race at Home Challenge am meisten auf dem Server unterwegs gewesen sind und die meisten Kilometer gesammelt haben.
Scheiße.
Oliver Rowland ist nochmal 100 Kilometer und ein bisschen mehr gefahren als du. 8531 Kilometer. Und du mit 7000 knapp 400 Kilometern bist auf Platz 2.
Du hast denn das ausgekramt?
Naja, man kann die Daten einsehen auf dem Formel-E-Servern. Da sind bestimmt einige Runden nicht mit dabei und man kann natürlich auch im Singleplayer offline fahren und da trainieren. Also ich bin überzeugt davon, dass Edo Mortara bestimmt auch mal offline gefahren ist. Noch dazu ist Maximilian Günther mit verschiedenen Accounts gefahren und sowas. Und auch viele Kilometer mit verschiedenen Accounts gefahren. Aber wenn man sich nur diese einzelnen Accounts anschaut, bist du Zweiter mit 7.395,1 Kilometern in der Race.
Immerhin ein Podium.
Immerhin irgendwo auf dem Podium.
Wenn es so schon nicht geklappt hat.
Ja, so viel gefahren und kein Podium. Ich habe es ernst genommen, ja.
Ja, na klar.
Das auf jeden Fall.
Das kann man dir nicht vorhalten, dass du jetzt hier nicht genügend Zeit im Training verbracht hast. Wie viel Zeit hast du im Training verbracht? Wie viel Zeit sind denn 7400 Kilometer eigentlich?
Eigentlich ist es gar nicht mal so unendlich viel gewesen, weil wir haben dann immer so am Donnerstag angefangen, so zu trainieren. Dann sind es abends 200 Runden und dann halt...
Mal, hast du gerade 200 Runden, hat sie gesagt? Mal so ja, eben 200 Runden?
Dann 200 am nächsten Tag und dann nochmal 150 am Samstag, am Renntag und dann das Rennen. Ja, okay, da ist schon ein bisschen was zusammengekommen.
Wie lange braucht man?
Man muss dazu sagen...
Also so in Zeit. Wie viel Zeit fährst du in der Woche für die Race at Home Challenge? Das war eine gute Frage.
Ich kann ja gucken. Also die letzte Woche war wahrscheinlich die mit Abstand meiste Zeit im Simulator. Worum steht das hier? Ich glaube, in den letzten 2 Wochen waren es 40 Stunden. In
Das
R-Faktor
ist schon
2,
was.
da ist dann auch viel Zeit, die jetzt nicht gespielt wurde, mit drin, aber bestimmt 35 Stunden an Fahrzeit.
Krass. Krass,
Ja, war
ey.
schon viel Training, viel Training.
Respekt.
Die letzten Zehntel sind immer das Schwierigste.
Das kann, ja, da habe ich auch eigene Erfahrungen mitgesammelt, weil das ist so frustrierend. Da haben wir ja auch schon, als wir das Interview vor einiger Zeit geführt haben, haben wir auch schon drüber geredet. Es ist einfach, es geht so schnell, dass jemand auf den Server kommt und innerhalb von 5 Runden deine Zeit einfach in die Tonne tritt und du dann denkst, wo hast du denn bitte eine Abkürzung gefunden hier auf der Strecke?
Genau, wie Lukas das auch gesagt hatte im Interview, es gibt immer einen, der schneller ist als man selbst. Da bist du schon 100 Runden gefahren und dann kommt auf einmal der, von mir aus Kevin Siggi, der fährt 5 Runden und ist mal eben 2 Zehntel schneller als du. Das ist halt in der Formel E dann eine Welt so. Zwei
Absolut.
Zehntel ist schon mehr als in der Formel 1 auf jeden Fall. Deswegen frustrierend, aber macht Spaß.
Kann ich mir vorstellen. Und gerade wenn man so eine große Bühne bekommt, da war ja
Auf
richtig
jeden Fall.
viel Medienrummel, ne? Wie hast du das eigentlich wahrgenommen? Wir machen jetzt hier wieder den Kreis zurück zum ersten Thema der Sendung, aber macht ja auch gar nichts. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon ziemlich heftig war, dass plötzlich Interviews angefragt wurden und sowas. Auch von
Also
mir.
in den letzten 7 Wochen hat sich dann das Leben auf jeden Fall ganz schön verändert, weil dann kommen, also das erste Interview war dann hier mit euch. Und dann ging es weiter mit Anfragen von E-Sport-Teams und dann machst du hier mal ein Interview und dann hast du da auf einmal Fans, die ein Bild für dich malen. Es
Wie
hat sich schon
wirklich?
ganz schön, ja, wirklich. Also wirst du dann auf Twitter da verlinkt und was weiß ich und Virgin schreibt mit dir wegen irgendwas,
Cool.
verlinkt dich überall und jetzt ein Podcast so aus dem Nichts. Es ist schon sehr, sehr, sehr cool. Und die
Plötzlich
Formel
ist
E,
es
man
da.
muss dazu sagen, die Formel E hat uns ja allen, die im Finale waren, so ein schönes Paket zugesendet, was dann auch nochmal extrem cool ist.
Das habe ich gesehen, so mit Mütze und hier so ein Sticker und eine Trinkflasche und sowas. Richtiges
Pullover,
Care-Paket.
T-Shirt. Ja, war schon extrem cool.
Bin ich ein bisschen neidisch. Und Tobi bestimmt auch, oder?
Auf jeden Fall.
Die sehen so cool aus.
Aber, genau, aber wir können das einfach nicht so gut fahren. Tobi, du wahrscheinlich noch viel eher als ich, aber ich bin ja im
Haben wir ja
Simulator
gelernt.
sowas von ein absoluter Noob. Nee, das ist nicht meine Welt und das wird es auch nicht mehr.
Du, das
Sorry.
einzige Mal, dass wir zwei gegeneinander in irgendeiner Form Autorennen gegeneinander gefahren sind, war, glaube ich, als wir am Nürburgring waren, in dem Ringwerk und man
Oh
da
ja,
Trucks
im
fahren durfte.
Truck Grand Prix. Oh, das war cool.
Trucks sind einfach auch witzig. Also sowohl im Simulator, das ist halt einfach so eine Titanic, die du da steuerst um den Nürburgring. Und aber
Ja,
auch offline sind Trucks einfach witzig zuzugucken beim Rennfahren.
du trittst beim 300-Meter-Schild am Ende der Start-Zielgeraden auf die Bremse und
Das
es
passiert gar nichts.
hast dich erst noch mindestens 50 Meter verbremst.
Kannst noch mal einen Kaffee aufbrühen in der Bremszone, weil hast ja
Ja.
Zeit. Ach, schön. Gut, ihr beiden. Es war mir eine Freude, dass ihr zwei dabei wart. Ganz besonders Ben. Danke, dass du da warst heute.
Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
Na, selbstverständlich doch.
Hat mich sehr, sehr gefreut.
Was machst du heute noch so, jetzt wo Podcast durch ist?
Ich glaube, ich gehe gleich ins Bett.
Gute Idee. Mache ich vielleicht auch. Oh, essen muss ich vielleicht vorher noch mal. Oh, Tobi, was
Das
machst
wäre auch
du?
nicht schlecht.
Ich habe noch eine Rubrik.
Du hast noch eine Rubrik? Oh, ich habe die Rubrik vergessen. Oh, guck mal,
Oh,
einmal
Tobi.
in die Notizen gucken. Ben,
Nee,
wir
nee.
haben noch eine zweite Rubrik. Oh Gott, ist das peinlich. Ich drücke einfach schnell auf den Intro-Knopf. Tobis Teleskop. Warum spreche ich die Intros eigentlich immer ein? Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, wir haben heute schon viel über die Race at Home Challenge gesprochen. Dann setzen wir da nochmal einen Schlusspunkt. Und zwar, Mahindra hat eine Aktion gestartet. Sie pflanzen nämlich einen Baum für jeden, der die Race at Home Challenge bei Twitch anguckt. Gut gedachte Aktion, mit einem guten Werbewert, auch ich sag mal mit einem umweltpolitischen Hintergrund, aber leider ohne den ganz großen Erfolg. So haben am Samstag beim Race at Home Challenge Rennen in New York City 237 Zuschauer geguckt und am Sonntag dann beim Saisonfinale in Berlin, also heute, waren es nur 107. Heißt unterm Strich 344 Bäume, die Mahindra pflanzt. Ich glaube, da hat man sich höchstwahrscheinlich etwas mehr von versprochen.
Kann ich mir vorstellen. Aber wir haben ja auch schon vor der Sendung drüber geredet. Wahrscheinlich auch cleverer so, weil halt Zehntausende bei YouTube reingeschaltet haben. Und das wäre, glaube ich, irgendwann ins Geld gegangen. So ein Baum, der kostet ja nicht viel, eigentlich. Aber viele Bäume kosten viel. So, ich weiß gar nicht, wie viele waren das? Knapp 15.000 jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Zuschauer allein im Sonntagsrennen, das mal 50 Cent oder mal einen Dollar, das geht schon ins Geld. Aber Mahindra macht sowas ja auch sonst, ne? Ich weiß nicht, wusstest du das, dass die für jeden Fanboost, für jede Fanboost-Stimme, die sie bekommen, diese Saison, auch einen Baum pflanzen?
Ich denke, das war auch ein bisschen angelehnt an die ganze Geschichte. Aber warum man sich dann ausgerechnet Twitch aussucht, was ja von den Plattformen, auf denen die Formel E das Rennen übertragen hat, ganz offensichtlich die schwächste war, weiß ich an der Stelle jetzt nicht. Wie gesagt, es lief ja auch bei Twitter, es lief auch bei YouTube, wie du schon sagtest, und auch bei Facebook. Und ich glaube, die drei Streams hatten alle deutlich, deutlich mehr Zuschauer als bei Twitch. Aber sei es drum, es sind wieder ein paar Bäume, die gepflanzt werden und ja, auch Kleinvieh macht Mist. Ich finde, man sollte es auf jeden Fall begrüßen. Ich finde es eine gute Aktion und ja, zeigt, dass auch das virtuelle Rennen im Positiven was fürs Klima beeinflussen kann.
Und wie? So, und nachdem wir jetzt gerade eben schon fast die Ausfahrt genommen haben in Richtung Ende vom Podcast, nehmen wir sie jetzt wirklich. Danke, Ben. Danke, Tobi, auch fürs Teleskop gerade nochmal. Mea culpa, ja. Wollte ich gar nicht dich hier so abschneiden ohne Teleskop. Unerhört von mir. Naja, wir hören uns dann beim nächsten E-Pod wieder. Passiert ja hoffentlich in der nächsten Zeit ein bisschen was in der Formel E, worüber wir dann reden können. Verabschieden uns in die Sonntagnacht und sagen alle nochmal Tschüss an die Zuhörer. Macht's gut.
Tschüss. Ciao.